SWR 2 Tandem.
Seit Mai 2013 wird gegen Beate Zschäpe und vier weitere Komplizen vor dem Oberlandesgericht in München verhandelt. Der NSU-Prozess wird bis heute auch von normalen Bürgern gut besucht. Ein Rentner beispielsweise stellt sich jeden Morgen an und versäumt fast keinen Sitzungstag. Und eine Studentin hat dieses historische Verfahren mehrere Wochen am Stück beobachtet. Jenseits der journalistischen Nachrichtenlage haben sie ihre ganz eigenen Wahrnehmungen, stellen ihre eigenen Fragen und ziehen ihre eigenen Schlüsse. Zweifel im Gerichtssaal von Thomas Moser.
Ich muss auch sagen, es ist auch eine ziemliche Belastung, so einen Prozess zu führen. Ich möchte nicht führen.
Ein Prozess in einer der schwersten oder der schwersten Strafsache, die wir in der Nachkriegszeit erlebt haben.
Das ist quasi, denke ich, der größte Prozess, der in meinem Lebensabschnitt auch stattfinden wird. Und dass man da auch mal hinfahren muss und auch zu sehen, auch wie findet Wahrheitsfindung statt.
Drei Besucher des NSU-Prozesses in München. Der Rentner Rainer Leuthold aus München ist morgens einer der Ersten. Um 8 Uhr kommt er zum Justizzentrum an der Nymphenburger Straße. Platz gibt es da im Zuschauerraum noch genug. Und Zeit für erste Gespräche mit anderen Zuschauern. Nach und nach füllen sich die Reihen, Journalisten klappen ihre Laptops auf, die vielen Anwälte der Nebenkläger kommen, die Vertreter der Bundesanwaltschaft in ihren weinroten Roben, dann die fünf Angeklagten. Beate Zschäpe, die Hauptangeklagte, dreht sich um und wendet Fotografen und Kameraleuten den Rücken zu. Bilder, wie sie stets aufs Neue abends über die Fernsehschirme laufen. Zwischen 9:30 und 10 Uhr tritt als letztes der fünfköpfige Staatsschutzsenat in den Saal. Seit 1,5 Jahren und über 150 Tagen wird nun schon verhandelt. Bei der Eröffnung dieses historisch genannten Prozesses war Rainer Leuthold draußen auf der Straße einer der vielen 100 Menschen. Doch seither hat er fast keinen Sitzungstag im Saal versäumt. Frage: Was für Sitzungen sind ihm bisher besonders in Erinnerung geblieben? Der 68-Jährige, er war einmal Gewerkschafter, antwortet spontan, als die Eltern der mutmaßlichen Haupttäter Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt ausgesagt haben.
Einmal mit dem Professor Dr. Mundlos, mit der Frau, mit dem Herrn Böhnhardt. Und es war auch interessant, wie sie ihre Söhne dann beschrieben haben. Also für mich ist dann das Interesse, wie es in der Erziehung gelaufen ist, was die Eltern letztendlich mitbekommen haben, inwieweit sie sich identifiziert haben oder auch nicht. Das war für mich also das Interessante, der soziale Aspekt.
Ausgangspunkt des NSU-Skandals war die rechte Szene im thüringischen Jena. Ostdeutschland in den 90er Jahren nach dem Ende der DDR. Einblicke in eine Gesellschaft des Umbruchs und der Etablierung westdeutscher Strukturen. Rainer Leuthold ist einer von 50 Zuschauern, die auf der Tribüne sitzen dürfen. Die anderen 50 Plätze sind für Journalisten reserviert. Und er ist einer von dreien, die hier zu Wort kommen. Mit Beobachtungen, Wahrnehmungen, Meinungen, die sich von der Tagesberichterstattung abheben. Die zwei anderen Zuschauer sind die Beauftragte der Bundesregierung für die Familien der Mordopfer, Barbara John, und die junge Berliner Studentin Chana Dischereit. Ich habe sie in diesem Gerichtssaal immer wieder getroffen und gesprochen, als einer der Prozessbeobachter. Fast immer bekommt Rainer Leuthold auf der Zuschauertribüne einen Platz vorne am Glasgeländer, von wo aus man die Angeklagten und die Zeugen gut sehen kann. Chana Dischereit saß meist weiter hinten, wo die Sicht eingeschränkt ist. Die Opferangehörigen und ihre Anwälte sitzen unter der Tribüne. Mittels Videokamera werden sie auf zwei Leinwände im Gerichtssaal projiziert.
Der Blick von weiter hinten ist vor allem auf die Richter. Man sieht einen Teil der Angeklagten und vielleicht noch eine Person von der Bundesanwaltschaft. Die Nebenkläger sieht man eigentlich so gut wie nie. Nur wenn die ausdrücklich sprechen, wird dann auf eine Leinwand, also zwei Leinwände, die von der Mitte links und rechts jeweils ganz groß erscheinen. Und dann findet man deren Gesichter quasi wieder auf den großen Leinwänden und kann es so verfolgen. Wenn man weiter hinten sitzt, sieht man auch die Zeugen nicht.
Der Saal A101 ist der größte Saal im Oberlandesgericht München. Wer ihn zum ersten Mal betritt, wundert sich, wie klein er ist. Ein Bunker, ohne Fenster, nur mit Oberlicht. Mehrere Wochen am Stück hat die 24-jährige Chana an diesem Ort verbracht, an dem die unfassbaren Verbrechen, 10 Morde, verhandelt werden. Sie nahm sich die Zeit.
Das ist ein Bruch, der hier stattgefunden hat. Man muss jetzt aktiv werden, man muss jetzt dort sein, man muss auch das verstehen, was dort passiert ist. Und ich denke halt auch, dass wenn die Ermordeten aus der weißen Mehrheitsbevölkerung gewesen wären, dass es vielleicht dann einen größeren Aufschrei gegeben hätte. Und der Aufschrei, der ist ja gar nicht da, ist ja nicht vorhanden.
Die Realität in diesem Saal ist auch ein Zusammenprall mit den Bildern und Vorstellungen, die man durch die Medien vermittelt bekommt, wie die Pädagogik- und Psychologiestudentin festgestellt hat.
Und oben bei den Zuschauern quasi, das war auch sehr interessant, weil dadurch, dass der Prozess ja mehrere Stunden stattfindet und man dann auch viele Stunden mit den gleichen Personen im Raum verbringt, kommt man auch mit diesen ins Gespräch. Und es fällt auch wahnsinnig auf, wenn die Leute dieses Bild sozusagen zum ersten Mal haben, jetzt bin ich hier im Prozess. Und dann plötzlich diese Faszination von den Tätern sich entwickelt, wie die aussehen, was sie tun, was sie treiben. Und dann sozusagen auch dieser Schock quasi, dass das nicht das Böse in Person dort sitzt, die es aussieht wie ein Monster, sondern eben normal quasi. Und das dann auch die Anwesenden im Zuschauerraum irgendwie mit Erstaunen erfüllt.
Wer den Saal in den Pausen verlässt, verliert seinen Sitzplatz und muss sich erneut anstellen, wenn er wieder hinein will. Einige Zuschauer bleiben deshalb oben, auch in der Mittagspause. Man kommt ins Gespräch, diskutiert den Prozess, lernt sich kennen und verabredet sich zu Interviews wie für diese Hörfunksendung.
Und ich habe im Prozess, muss ich sagen, sehr gute Leute getroffen. Ich habe einen Strafrechtler aus der Türkei, also Professor Doktor, der ab und zu kommt. Es sind Jurastudentinnen und Studenten, wo man so ins Gespräch kommt, wie sehen die das und so weiter. Die wollen dann von mir wissen, wie ich das sehe und so weiter.
Und habe auch wahrgenommen, dass aus der rechten Szene Menschen vertreten waren. Und auch sehr viele Journalisten und Journalistinnen waren anwesend. Auch mit denen konnte man ins Gespräch treten.
Im Mai 2013 wurde der Prozess eröffnet. Wieder Nazimorde in Deutschland. Vor dem Gericht Demonstranten, Kamerateams aus vielen Ländern. Barbara John, die Vertrauensfrau der Opferfamilien, schildert, wie sie diesen Tag an der Seite der Angehörigen und im Gerichtssaal erlebte.
Und dann natürlich die seelische Anspannung. Zum ersten Mal werden die Hinterbliebenen die Hauptangeklagte sehen. Beate Zschäpe, was macht die für einen Eindruck? Wie wird die überhaupt hier auftreten? Wird man erkennen, dass sie die Hauptangeklagte ist? Wird das in irgendeiner Weise äußerlich erkennbar sein? Und dann die große Enttäuschung. Sie kam rein, es drehte sich alles um sie. Man konnte sie kaum unterscheiden von den Anwälten. Es ist auch ja eigentlich eine Nebensächlichkeit, aber in den Augen der Familien, die in ihr nun auch die Haupttäterin, die überlebende Hauptmittäterin sehen mussten, für die war das natürlich schon ein Schock.
Normalerweise sind in einem Strafprozess Anklage und Verteidigung die Gegner. Und Anklage und Nebenklage haben dieselben Interessen. In diesem Verfahren jedoch scheint alles anders zu sein. Zu beobachten ist vor allem ein Gegensatz zwischen der Anklagebehörde Bundesanwaltschaft und den Anwälten der Nebenklage. Während es den Bundesanwälten nur um die Schuld der fünf Angeklagten geht, wollen die Opferanwälte auch die Hintergründe der NSU-Mordserie aufklären. Das führt zu einem Dauerkonflikt. Vertreter der Nebenkläger und der Bundesanwaltschaft.
Aber es fällt auf, dass die Vertreter des GBA schnell dazwischen gehen, wenn das Thema Ermittlungsfehler zur Sprache kommt.
Naja, also ich würde nicht sagen, allergisch, es war vielleicht heftig, aber sehen Sie mal, die Anklage bestimmt den Gegenstand des Prozesses, den Gegenstand der gerichtlichen Untersuchung. Es geht um diese fünf Angeklagten und es geht um die angeklagten Taten.
Ja, da gibt es ganz, ganz sicher einen Grundkonflikt. Die Frage ist, wie weitgehend muss die Aufklärung sein? Und wir werden diese Fragen in den nächsten Tagen und Wochen schlichtweg durchsetzen.
Ich habe in diesem Prozess wiederholt teils heftige Wortgefechte zwischen Bundesanwälten und Opferanwälten erlebt. Hintergrund des Konfliktes ist die Verwicklung staatlicher Behörden in den Mordkomplex. Die ist so augenfällig wie unaufgeklärt. Als Chronist interessiert mich, wie dieser Konflikt beim Publikum wahrgenommen wird. Alle drei positionieren sich deutlich. Barbara John, Rainer Leuthold und Chana Dischereit.
Die Erwartung ist einfach, hier findet die große Klärung dessen statt, warum mein Ehemann, mein Bruder, meine Tochter, warum die ermordet worden ist von diesen Rechtsextremisten. Also diese Warum-Frage Und wer hat daran möglicherweise noch mitgewirkt? Wer war im Hintergrund? Denn manches traut man diesen dreien nicht allein zu. Die Verwicklung von Behörden, von Verfassungsschutz, das Nicht-Ermitteln der Polizeibehörden, auch das verwundert viele. Das können Sie sich gar nicht erklären. All das spielt am Rande des Prozesses eine Rolle, aber es steht nicht im Zentrum des Prozesses. Und das ist für die Opfer und für die Familien eine große Enttäuschung.
Ich habe mir die Bundesanwaltschaft ganz anders vorgestellt, aber ich stelle fest, dass hier auch einiges blockiert wird, dass man so schnell wie möglich das Ganze durchziehen soll. Ich habe auch manchmal den Eindruck, dass gewisse Dinge zurückhalten werden, wie zum Beispiel Akten und so weiter. Und das kann für meine Begriffe nicht sein, wenn man einen Prozess fair durchziehen will, dass man dann Akten nicht rausgibt. Und damit habe ich jetzt ein bisschen so einen negativen Beigeschmack.
Natürlich auch, warum der Prozess einfach unter seinen Möglichkeiten auch in gewisser Weise bleibt. Er ist wahnsinnig konzentriert auf diese Täter, die dort sitzen und Täterinnen. Und daher bleibt auch sozusagen die Wahrheitsfindung dort genau in dem Maß, wie dieser Prozess ist.
Ein Beispiel für die Verwicklung staatlicher Stellen ist der Mord Nummer 9 an dem jungen Deutsch-Türken Halit Yozgat in Kassel. Zur Tatzeit war ein Verfassungsschutzbeamter am Tatort. Das sehen inzwischen fast alle Prozessbeobachter so. Die Eltern des Ermordeten sind angereist. Mutter Yozgat bittet die Angeklagte Zschäpe, ihr Schweigen zu brechen. Vater Yozgat schildert, wie er seinen toten Sohn fand, erschossen hinter dem Tresen in seinem Internetcafé. Der Schmerz überwältigt den Mann im Gerichtssaal. Er schreit ihn hinaus. Rainer Leuthold ergreift das Erlebte noch Monate später, als er davon erzählt.
Yozgat, das muss ich sagen, das hat mich sehr bewegt, als der Vater sehr emotional hier diese Situation geschildert hat. Was mich dann sehr beeindruckt hat, das war die Mutter von diesem Ermordeten, die zur Zschäpe gesprochen hat und das sehr menschlich rübergebracht hat. Das hat mich also sehr fasziniert, ich hatte auch Tränen.
Er braucht eine kleine Pause. Der Mord von Kassel. Nicht nur für mich ist er ein Schlüssel zum gesamten NSU-Komplex. Was hat der Verfassungsschutz damit zu tun? Was weiß er? Hören wir Rechtsanwalt Alexander Kienzle, der die Familie Yozgat vertritt.
Warum glaubt eine staatliche Behörde wie das Landesamt für Verfassungsschutz, hier Kenntnisse zur Aufklärung eines Mordes Ermittlungsbehörden, Verfahrensbeteiligten vorenthalten zu dürfen, wenn er seinen Sohn verloren hat? Das ist im Prinzip die Frage, um die es meinem Mandanten und der gesamten Familie Yozgat vordringlich geht.
Der betreffende Verfassungsschutzbeamte Andreas Temme wird mehrmals als Zeuge vernommen. Er blockt ab und weicht aus. Als Vater Yozgat danach eine Erklärung abgeben will, unterbindet das der vorsitzende Richter.
Als Herr Yozgat etwas sagen wollte, ist er abgeblockt worden. Ziemlich krass, also ziemlich kurz. Immer mit der Strafprozessordnung, die ja sagt, persönliche Erklärungen dürfen auf keinen Fall das Endplädoyer vorwegnehmen. Herr Yozgat wollte mitnichten ein Plädoyer halten, sondern er wollte sich in einem bestimmten Moment, nämlich in der Sache, was hat eigentlich dieser Verfassungsschützer Andreas Temme in dem Laden gemacht und warum hat er nicht gesehen, dass Halit Yozgat erschossen auf dem Boden liegt. Dazu wollte er eine persönliche Erklärung abgeben. Das war auch ein solcher Moment, wo man sagt, versteht denn das Gericht nicht, dass das einer der außergewöhnlichsten Prozesse ist, die hier stattfinden? Und was sollen denn die Hinterbliebenen in so einem Gerichtssaal machen? Natürlich müssen sie da auch Fragen stellen können.
Die 76 Jahre alte Barbara John begleitet die Opferfamilie nach München, leistet Beistand, trifft sich abends mit ihnen, um über den Tag zu reden. Sie sammelt Spenden für die Fahrt- und Übernachtungskosten. Und sie will sich über die Hauptverhandlung auf dem Laufenden halten.
Um beurteilen zu können, wie der Prozess vorangeht, denn der Prozessverlauf und das Prozessende, das mögliche Urteil ist ein permanenter Gesprächsstoff zwischen den Angehörigen und mir.
Sonderrechte hat die Regierungsbeauftragte nicht. Sie muss sich, wie alle Besucher, morgens in die Schlange stellen, durchsuchen lassen und warten, bis sie einen Platz oben auf der Tribüne bekommt. Die Opferangehörigen sitzen unten. Beide, die Ombudsfrau und ihr Klientel, suchen sich mit Blicken und winken sich kurz zu, wenn sie sich entdeckt haben. Die Sicherheitsvorkehrungen sind hoch. Zum Verhandlungssaal geht es durch einen separaten Eingang und eine extra Schleuse mit Röntgengerät und Metalldetektor. Immer wieder herrscht großer Besucherandrang. Beispielsweise, als es um die Tat in Heilbronn geht. Mord Nummer 10 an der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter. Für die Beobachter der rätselhafteste aller 10 Morde. Kiesewetters Kollege Martin Arnold, der den Anschlag schwer verletzt mit einem Kopfschuss überlebte, ist als Zeuge geladen. Die Tribüne ist schon am frühen Morgen voll besetzt. Gericht und Publikum erleben dann kein verunsichertes Opfer, sondern einen Mann, von dem man den Eindruck gewinnt, er will darüber reden, was ihm passiert ist.
Wie ein Mensch, der letztendlich seinen ersten Einsatz hat, in so eine Situation kommt, wie er gewisse Dinge wahrgenommen hat, wie er auch seine Verletzungen und seine ganze Behandlung und Reha, wie er das tatsächlich so ganz locker rübergebracht hat, als wenn das was ganz Normales wäre. Und das fand ich also einfach sehr beeindruckend.
Der 32-jährige Beamte, der um ein Haar das 11. Todesopfer geworden wäre, zeigt, dass er mithelfen will, diese Tat aufzuklären. Denn das ist sie für ihn nicht. Es fehle das Motiv, sagt er und stellt damit die Diktion der Anklageschrift in Frage. Darin heißt es, die zwei Polizisten seien angegriffen worden, weil sie Repräsentanten des Staates waren, von den Tätern zufällig ausgewählt, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos. Und zu dieser These passt die Sicht des Opfers Arnold schlicht nicht. Alle im Gerichtssaal fragen sich, welche Erinnerung an die Tat hat er? Das wird nicht ganz klar. Doch der Chronist erfährt nun ein interessantes, unbekanntes Detail. Ein Arzt berichtet, der Polizeibeamte Arnold war nach seinem Kopfschuss bei Bewusstsein. Er stand sogar auf und lief am Tatort der Heilbronner Theresienwiese herum, ehe er unter Narkose gesetzt und ins Krankenhaus geflogen wurde. Hat er möglicherweise doch die Täter wahrgenommen? Jedenfalls hat der Beamte von dem Mann, der auf ihn schoss, ein Phantombild erstellen lassen. Es wird im Gerichtssaal gezeigt. Und dieses Phantombild ähnelt weder Mundlos noch Böhnhardt. Das ist Teil des Rätsels Heilbronn. Arnold wird nach seinem Zeugenauftritt durch einen Hinterausgang aus dem Justizgebäude geschleust. Sein Anwalt, Walter Martinek, stellt sich der wartenden Presse.
Für mich sind es nach wie vor zu viele Ungereimtheiten, zu viele Zufälle, die zusammengekommen sind, dass tatsächlich gerade diese Streife da zufällig Pause gemacht hat. Ich halte es nach wie vor für nicht unwahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang gibt, den wir nicht kennen.
Zusammenhänge, die die Öffentlichkeit nicht kennt. Man kann über diesen Prozess nicht einfach berichten wie über jeden anderen Strafprozess. Man kann nicht so tun, als sei alles gründlich ermittelt und jetzt würden nur noch die Beweise präsentiert. Eher erlebt man ein Verfahren mit Untiefen und Doppelbödigkeiten, wie ein Spiel auf einer Bühne vor heruntergelassenem Vorhang. Dafür steht auch ein Zeuge, der kurz vor der zweiten Sommerpause geladen ist, Tino Brandt. Einst führender Neonazi-Aktivist in Thüringen, Kumpel von Tschäpe, Böhnhardt, Mundlos, Wohlleben und zugleich jahrelang V-Mann des Thüringer Verfassungsschutzes. An diesem Tag bricht etwas auf. Nach der Mittagspause tritt das Gericht mit einer Stunde Verspätung ein und der Vorsitzende verkündet eine kleine Sensation. Frau Tschäpe habe mitteilen lassen, dass sie kein Vertrauen mehr in ihre Verteidiger habe. Ein Raunen geht durch den Saal. Reporter stürzen hinaus, um die Nachricht abzusetzen. Die Hauptverhandlung wird unterbrochen. Der Platz vor dem Justizzentrum wird zum Marktplatz. Lebhafte Diskussionen unter Prozessbeteiligten und Beobachtern. Was ist der Hintergrund für Tschäpes Schritt? Will sie reden? Platzt der Prozess? Was sind die Folgen? Journalisten holen Stimmen ein. Opferanwälte, Bundesanwälte und auch Tschäpes Anwälte selber sind von dem Vorfall überrascht.
Wenn ausgetauscht wird, bedeutet das letztendlich, dass ein ganzer Prozess zum Platzen kommen kann. Dann haben wir einen ziemlichen Salat. Aber ich gehe davon aus, das wird uns erspart bleiben.
Ja, wir hatten das vorher nicht gewusst. Es wird öfter mal geltend gemacht, kommt aber sehr selten vor, dass dann wirklich alle Verteidiger entpflichtet werden, weil eben relativ hohe Hürden dafür bestehen. Aber jetzt müssen wir erst abwarten, was die Angeklagte geltend macht.
Wir geben keine Stellungnahme ab.
Wir würden Sie wirklich bitten, das zu respektieren. Wir geben keine Erklärung ab.
Würde das gesamte Verteidigerteam ausgetauscht werden, müsste die Hauptverhandlung von vorne beginnen, der GAU. Das Gericht lehnt die Abberufung der drei Verteidiger ab. Wie zerrüttet ist das Verhältnis? Tschäpe-Verteidiger Wolfgang Heer sagt später:
Sie können einen Menschen nur dann verteidigen, wenn ein wechselseitiges Vertrauensverhältnis besteht.
Und seine Kollegin Anja Sturm ergänzt:
Insgesamt
Können Sie davon ausgehen, dass eine Verteidigungsstrategie gemeinsam mit dem Mandanten erarbeitet wird und letztendlich von dem Mandanten auch festgelegt wird?
Tatsächlich steht die Angeklagte längst mit einem anderen Anwalt in Kontakt. Was das für den Prozess bedeutet, kann zurzeit niemand absehen.
Ich bin froh, dass ich nicht schreiben muss, weil ich kann mich dann wirklich auf die Leute konzentrieren, auf Zeugen, wie sie sich verhalten, auf die Schäbe und so weiter, wie sie reagiert in bestimmten Zeugenaussagen. Und da stellt man also selbst auch bei der Schäbe eine gewisse Betroffenheit fest. Das muss ich ganz ehrlich sagen, wenn zum Beispiel die Frau Böhnhardt gesprochen hat, da hat man gemerkt, da war sie schon bewegt unten. Es war also anders verhalten wie sonst.
Hat Schäpes Ausbruchversuch mit dem Auftritt Tino Brandts zu tun, fragen sich viele Beobachter. Mit den Widersprüchen, die der verkörpert? Er hat in der rechten Szene Thüringens zu Gewalt aufgerufen und selber exzessiv angewandt. Und als Spitzel hat er dem Amt viele Informationen über seine Neonazi-Kameraden geliefert und sie schwer belastet. Jetzt vor Gericht erklärt er fast bei jedem Punkt, sich nicht zu erinnern. Wann endlich wird diese finstere Geheimdienstflora ausgeleuchtet? Meinen nicht nur der Chronist, sondern auch seine Gesprächspartner.
Ich muss sagen, der Verfassungsschutz, also was da abgelaufen ist, was ich jetzt in dieser kurzen Phase mitgekriegt habe, das für mich normalerweise heißt, dieser Verfassungsschutz in dieser Form dürfte gar nicht weiter bestehen. Das ist meine ganz persönliche Meinung. Wenn man sieht, diese Leute, die hier für den Verfassungsschutz gearbeitet haben, das sind alle Sozialfälle. Ja, am Schulden und so weiter. Wenn man den Tino Brandt anschaut, der die Konzerte besucht hat und hat alles von den Geldern des Verfassungsschutzes finanziert, ja, das kann es ja wirklich nicht sein. Der Verfassungsschutz hat letztendlich teilweise die rechte Szene finanziert. Und da muss ich sagen, da habe ich überhaupt kein Verständnis dafür.
Der Münchner Rentner Rainer Leuthold, der Woche für Woche und Tag für Tag zu diesem Prozess geht.
Ich weiß es nicht und ich glaube, die Öffentlichkeit weiß es auch nicht. Wenn wir NSU hören, dann denken wir an Schäpe, Mundlos, Böhnhardt und vielleicht auch an Brandt und noch ein paar andere Namen. Aber der NSU war mit Sicherheit größer. Und es gibt kein Verfahren, um NSU aufzuarbeiten, sondern es gibt den Thüringer Ausschuss und es gibt den Untersuchungsausschuss natürlich des Bundesparlaments, des Bundestags und ja, das sind weitgehend diejenigen, die am nächsten dran sind, aber eine wirkliche Klärung ist da natürlich auch nicht erfolgt. Das müsste ganz anders aufgearbeitet sein.
Die Opferbeauftragte Barbara John, bekannt auch als Mitglied der CDU und jahrelang Ausländerbeauftragte in Berlin.
Auf der einen Seite, denke ich, wird es klarer, auf der anderen Seite immer unklarer. Weil je mehr man sich informiert, desto unklarer wird es quasi, weil man von Fakten überschüttet wird, von Ereignissen. Also was klar geworden ist, dass es sich nicht um drei Täter handeln kann. Es gibt ein sehr großes Unterstützernetzwerk und dass diese Gruppierung da quasi einfach auch eingebettet ist in nochmal eine ganz andere Struktur.
Die junge Berliner Psychologiestudentin Chana Dischereit. Drei Zuschauer und Zuhörer in diesem Prozess. Auf ihre Weise Zeugen. Zeitzeugen, die unabhängig voneinander zu ganz ähnlichen Urteilen kommen. Und die weiterdenken. Über die Mauern von Saal A101 des OLG München hinaus. Dort bleibt ein Berg von Fragen. Bis Mitte des Jahres 2015 hat der Strafsenat inzwischen Verhandlungstermine anberaumt. Das heißt, vor 2016 werden keine Urteile zu erwarten sein. Der NSU-Schauplatz Gerichtssaal bleibt vorerst erhalten.
Einen besonderen Eindruck hat eigentlich der ganze Prozess an sich hinterlassen. Jeder Tag war auch wieder anders und es ist ein ganz anderes Bild als das, was man durch die Zeitungen auch erfährt. Da steht sozusagen quasi auch noch jemand dazwischen. Es ist was ganz anderes, vor Ort zu sein.
Die Familien betrachten natürlich den Prozess als die große öffentliche Abrechnung. Inzwischen haben sie gelernt durch eigene Besuche, aber auch durch viele Gespräche mit ihren Anwälten, dass diese Aufarbeitung im Prozess nicht stattfinden wird.
Ich versuche auch, dass Leute hierher kommen. Ich sage mir, ihr müsst nicht so oft reden wie ich. Aber geht's einfach mal her, schaut euch das mal an. Das ist eine ganz andere Atmosphäre. Und ich muss sagen, es war keiner, den ich hierher gebracht habe, der enttäuscht war. Dem so haben wir uns das gar nicht vorgestellt.
Zweifel im Gerichtssaal. Der NSU-Prozess in München ist immer noch gut besucht, doch die Zuschauer haben viele Fragen. Von Thomas Moser.